Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wenn wir miteinander sprechen und Fehler zulassen und so echte, authentische Reaktionen dann auch quasi erlauben, das muss es doch sein, was uns auch langfristig von vermeintlich perfekten oder glattgeschliffenen KI-Inhalten unterscheidet, ne? Auch wenn die auch versuchen, jetzt Fehler, Denkpausen und Verhaspler drin zu lassen, weil sie ja auch erkennen, dass man menschlich klingende Stimmen noch besser findet als Zuhörerin, so muss es auch uns als Creator eigentlich darum gehen, diese Menschlichkeit immer wieder nach vorne zu stellen. Vielleicht gar nicht unbedingt KI-Inhalte zu labeln, sondern Inhalte zu labeln, die noch handgemacht sind, ja? Kann ja auch der Unterschied sein. Dieser Podcast ist übrigens echt aufgenommen, so das Label.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018. Mein heutiger Gast ist David Reiter. Er ist absoluter Experte auf dem Gebiet Podcast Marketing. Wir sind ja hier mitten in einem Podcast und es sind auch immer wieder Leute zu Gast, die selber Podcasts machen. Einige haben sich auch gefragt, wie würde ich einen starten? Und wir schauen uns heute eben mal an, was macht Podcasts erfolgreich? Aber nicht nur von der Machenseite, sondern vor allen Dingen auch von der Frage, wie man es dann kommuniziert, wie man es vermarktet. Und da sammelt David Hacks seit vielen Jahren. Er ist mit seiner großen Hack-Bibliothek quasi einer derjenigen, mit dem man sprechen muss, wenn man sich dafür interessiert, wie man den Podcast groß macht. Er hat Sankt Audio gegründet. Das ist eine Podcast-Marketing-Plattform. Da gibt es auch einen spannenden Newsletter, den ich euch später nochmal ans Herz legen würde. Und wir sprechen also ganz einfach und praktisch darüber, wie die Schritte aussehen können, mit denen man zum erfolgreichen Podcast kommt. Außerdem geht es natürlich um die Frage, was KI in 2025 mit Podcasts anstellen wird, welche Rolle Videos spielen werden, all das und mehr heute in der Folge mit David Reiter. Wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass David heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, hallo nach da draußen.
Von wo aus meldest du dich?
Ich wohne in Beelitz, das ist so südlich von Berlin, dreiviertel Stunde raus.
Kennen wir doch. Vom Spargel, oder?
Ja, ganz genau. Spargelanbaugebiet. Und dann haben wir aber hier noch die Heilstätten. Ehemaliges Kurgebiet und auch immer noch ganz viel Wald, ganz viel tolle frische Luft. Und da wohne ich jetzt.
Ich glaube, du bist auch der Erste, der aus Beelitz am Start ist und das repräsentiert hier im Podcast.
Ja, schau mal.
Aber Brandenburg erfreut sich ja immer in größerer Beliebtheit. Ich höre das ja immer von vielen Berlinern und Berlinerinnen. Am Wochenende geht's raus ins Grüne nach Brandenburg.
Das ging mir auch so. Ich habe so 16 Jahre in Berlin gewohnt und da festgestellt, ich komme sehr selten in die Natur, während ich jetzt als jemand, der auf dem Land wohnt, sehr häufig in die Stadt komme. Ne? Aber ich habe sozusagen mehr diese Balance, die ich auch suche zwischen, keine Ahnung, Arbeit am Rechner vorm Bildschirm und dann aber auch mal wieder was anderes sehen, in die Ferne gucken, in den Wald gehen. Tut mir sehr gut.
Kennst du diesen Deichkind-Song in der Natur? Da verknackst du dir den Fuß.
Ja, kenne ich natürlich.
Mit sehr schönem Video.
Ich muss sagen, da ist nichts dran. Das ist absolut gelogen.
Ja, schön, dass du da bist und dass wir heute mal über die bisher vernachlässigte Seite von Podcasts sprechen dürfen, nämlich das Podcast-Marketing, deine Spezialdisziplin und deine Leidenschaft. Ich bin mir sicher, du hast auch wieder ein paar Tipps und Hacks mitgebracht, so wie du das ja gerne tust. Und wir starten hier ganz klassisch heute in diesem Podcast, wie immer mit der Einstiegsfrage, lieber David, wie würdest denn du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du eigentlich so tust?
Ich bin jemand, der Menschen dabei hilft, zu den besten audiovisuellen Inhalten zu finden. Sprich, ganz vielen Videos, Podcasts und quasi Inhalte, die da so im Internet umherschwirren, da gibt's quasi ganz, ganz viele von und ich versuche den Weg zu den besten davon aufzuzeigen und das ist dann so der Beruf des Distributionsstrategen, den ich mir da selber ausgedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Berufsbild ist, aber ich baue sozusagen auf der einen Seite eine Webseite für handverlesene Mediathekentipps, Das mache ich mit sehr viel Begeisterung. Die Plattform heißt shelft.com. Und auf der anderen Seite helfe ich nun Podcasterinnen beim Reichweitenaufbau. Also in jedem Fall führe ich quasi Menschen zu den Inhalten, für die sie ganz viel Liebe haben am Ende. Und versucht damit auch so den Leuten, die da so ganz, ganz viel Zeit in die Produktion solcher Inhalte stecken, dass man eben gehört, gesehen und konsumiert wird. Das ist so mein Anliegen in der digitalen Welt.
Ich habe ja gelesen, es gibt angeblich 64.000 Podcasts im deutschsprachigen Raum. Da muss man schon eine Menge tun, um da auch rauszustechen. Und gut, wenn man weiß, wie man seinen Podcast vermarktet. Du beschäftigst dich aber nicht nur mit Podcasts an sich, sondern eben auch mit den Trends und der Technologie. Was beschäftigt dich da aktuell so?
Auch das ganze Thema KI in dem Bezug, weißt du, dass man so synthetische Stimmen hat und dann eine Schwemme von und das ist halt das Problem im Überangebot an Inhalten, womit man sich als nächstes beschäftigen sollte. Wem widmet man denn seine Aufmerksamkeit? Also ich interessiere mich da extrem so für dieses Spannungsfeld in der Aufmerksamkeitsökonomie. Wie dringt man eigentlich durch? Wie begeistert man Leute? Wie macht man sie aufmerksam für seine eigene Leidenschaft für Themen, die ja nicht sozusagen offensichtlich oft ist, ne? Und das ist so ganz, ganz herzig, wenn man dann erstmal so ins Gespräch kommt mit den Storytellerinnen, ne? Wofür brennen sie eigentlich? Und das muss man eigentlich nur sichtbar und fühlbar machen, würde ich meinen.
Was mich ja immer so interessiert, ist das Thema Storytelling. Also ich kuratiere ja gewissermaßen auch Stories bei mir im Podcast. Es geht also um Aufmerksamkeit, die man erstmal generieren muss mit seiner Geschichte. Und dann geht es natürlich auch darum, die Leute bei der Stange zu halten. Der berühmte Marketer Gary Vaynerchuk, den du ja kennst, der kommt ja, glaube ich, aus Russland oder so.
Ich glaube, Russland.
Ich glaube schon.
Sowas.
Der hat jedenfalls mal gesagt, nobody gives a shit about your story. Und das heißt ja so viel wie, jeder fragt sich eigentlich, what's in it for me? Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, wenn ich diesen Podcast hier auch mache, dass ich nicht nur irgendwie meinen eigenen Interessen folge, sondern dass ich auch schon schaue, wie kann ich den Leuten etwas geben, was sie interessiert, was ihnen weiterhilft, was relevant ist für sie. Und diese Verbindung ist, glaube ich, sehr entscheidend, damit ein Podcast auch Erfolg hat. Wie siehst du das so?
Ich bin mit meinen Teams ganz oft natürlich nicht nur, ich setze zwar bei der Distribution an, aber ganz oft fängt man halt an, inhaltlich zu arbeiten, ne? Und diese Aspekte, what's in it for me, der ist ganz, ganz zentral. Also man kann sich das einfach so vorstellen, dass man, und die wenigsten sprechen tatsächlich mit ihren Hörerinnen, aber dass man versucht, entlang deren Interessen oder deren Transformation nachzuzeichnen, auf welchem Weg begleitet man die Menschen eigentlich von A nach B und wo setzt man da an und was ermöglicht man bei denen? Da ist so viel, so viel Musik drin. Eine kleine Aufgabe, die ich gerne stelle, ist dann so dieses, was sind eigentlich 10 Dinge, die deine Hörerinnen wirklich glücklich machen? Was bringt denen ein Lächeln ins Gesicht? Wo können sie andere mit begeistern? Also selber sozusagen gut dastehen. Und das irgendwie zu ermöglichen oder zu befeuern, ja, das ist irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung. Das kann man dann versuchen, in sein Storytelling einzuweben oder auch in sein Marketing. Aber am Ende geht's dann halt mehr und mehr weg von dieser Selbstdarstellung, Selbstbeweihräucherung. Und es geht dann halt eben um die Leute, denen man ermöglicht, vielleicht vorwärts zu kommen.
Und bevor wir da richtig einsteigen und auch in die Frage, was eigentlich das Ziel eines Podcasts ist, ja, also macht man das just for fun, will man sich selbst vermarkten oder ein Produkt verkaufen am Ende des Tages oder macht man es vielleicht für die interne Kommunikation? Bevor wir all das klären, wollen wir gerne auch nochmal schauen, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Du hast ja tatsächlich dir diesen Job auch schön gebaut mit dem eigenen Titel, den du dir ausgesucht hast. Und genau davon rede ich ja hier eigentlich auch die ganze Zeit im Podcast. Also craftet euch eure Jobs, Leute. Es gibt mehr Möglichkeiten denn je. Das heißt, nutzt diese Freiheiten und gestaltet euch etwas Eigenes. Und das hast du getan und uns interessiert, wie du das gemacht hast. Wie hast du dir das, designt sozusagen?
Also ich habe ganz ursprünglich mal Kommunikationsdesign studiert. Damals wollte ich Visuals gestalten, sozusagen bei Konzerten, die ganzen bewegten Animationen, die sich auf die Musik quasi abgestimmt sind. Das war so mein Impuls damals. Und bin aber hängen geblieben im Interface-Design, also von Applikationen, Webseiten und Co., dort die Benutzeraufführung mir zu überlegen. Und dann gibt's die nächste Fachrichtung, dass ich gemerkt habe, aha, Konzeption und Strategie ist, das liegt mir unheimlich gut. Also gar nicht mal nur das Gestalten der Ergebnisse, sondern auch so, hey, was wollen die Leute eigentlich? Wie kommt man da hin? Und dann ist man so beim User Research und dann ist man UX interessiert, also User Experience. Und das alles hat mich damals dazu bewogen, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, ich habe Lust auf ein eigenes Projekt. Ich möchte da irgendwie so ein, ich habe ein Problem erkannt. Das ist erstmal aus mir selbst gekommen, nämlich dieses Dasein im Überangebot bis hin zu der Erkenntnis, dass mein Regal, als ich dann in meinem Masterstudium war, dass mein Regal immer leerer geworden ist, aber ich immer mehr Inhalte konsumiert habe. Und das war dann eine kleine Untersuchung, die ich dann vorgenommen habe, eine qualitative in meinem Masterstudium. Und da habe ich so wirklich Regale untersucht und wie wir uns im Medienwandel eigentlich, wie wir uns A, mit natürlich Inhalten umgeben, aber B, wie die auch auf unsere Persönlichkeitsentwicklung einzahlen. Also und dann so erkannt, Regale sind persönlichkeitsbildende Objekte, ne, weil da Dinge, ganz viele Dinge drin sind, die uns repräsentieren, die, mit denen wir uns aber auch erst noch beschäftigen wollen. Und wenn andere dann
so. Man muss dazu sagen, wir beide sitzen vor einem Bücherregal, also.
Wir haben noch echte Regale. Wir haben
noch echte Regale. Für die es nur hören, David sitzt vor allem, ich auch.
So ist es, ja.
Obwohl ich nicht alles gelesen habe.
Trotzdem würdest du doch sagen, diese Themen, die da drin verhandelt werden, die sind dir sehr nahe und irgendwann, ne, man hat es ja mal vor, also so ist ja nicht.
Es gibt mir auch ein gutes Gefühl, sie einfach nur in der Nähe zu wissen.
Ja, und da gehört so viel dazu. Und wenn andere Leute dann da so durchschmökern, dann werden sie schon einen ganz guten Eindruck haben, wer ist eigentlich dieser Gabriel. Und bei mir ist es auch so. Und das war so mein Masterstudium. Und da habe ich dann als Antwort darauf, ein bisschen später, ein Jahr später, meine Empfehlungsplattform Shelft ins Leben gerufen. Also so ein digitales Regal, wo halt all die Inhalte stattfinden können, die uns nicht mehr gehören. Und dann angefangen mit den deutschsprachigen Mediatheken, handverlesen, zu kuratieren, womit es sich lohnt zu beschäftigen. Einfach auch so ein bisschen mit dem Ansatz, dass ich den Inhalten gerne die Wertschätzung zurückgeben möchte, die sie damals bei uns sozusagen im Regal erfahren haben. Und das ist Shelft. Und nochmal den Bogen weiter zu spannen. Wir haben 2019 angefangen, selber zu podcasten aus Shelft heraus und haben bis 2021 drei verschiedene Formate probiert und gepivotet und geschaut, Mensch, wie kriegen wir dann eigentlich diesen Podcast Market Fit hin? Haben es damals meiner Meinung nach nicht geschafft. Wir sind einfach nicht über 500 Hörerinnen hinweggekommen. Und ich habe das als einen zu großen Stretch empfunden. Wir stecken zu dritt sehr, sehr viel Aufwand und Liebe rein, aber kriegen quasi nichts raus.
Interessant ist ja auch die Frage, woran liegt's, wenn ein Podcast nicht fliegt? Ne? Liegt es am Marketing, dass es nicht gut und kreativ genug ist? Oder liegt es vielleicht auch am Produkt, also an meinem Podcast selber, dass es einfach niemanden interessiert, worüber ich da rede? Mag ja auch sein.
Spannende Frage. Damals habe ich sowohl, ja, ich habe quasi gedacht, das muss doch sich auf irgendwas einzahlen, wie zum Beispiel unsere Mitgliedschaften. Und das war sozusagen mein Gradmesser, kriegen wir da Leute begeistert, uns zu supporten. Das haben wir damals nicht geschafft, sodass ich dann davon ausging, dass wir diesen Podcast Market Fit noch nicht hergestellt haben. Aber mit dem Blick, mit dem Wissen von heute, haben wir trotzdem schon sehr, sehr viel richtig gemacht, weißt du? Wir haben Leute begeistert, wir haben ja auch 500 Hörerinnen quasi gehabt und immer wieder erreicht und das hat denen auch was bedeutet, aber am Ende war es halt zu viel Aufwand für zu wenig, was sozusagen uns wirtschaftlich irgendwie vorangebracht hätte und habe dann erstmal den Stecker gezogen. Das war dann schweren Herzens, auch ein Format zu pausieren, das fällt auch nicht ganz leicht. Damals habe ich es dann sozusagen in die Pause geschickt und habe erstmal so mir gesagt, Mensch, du musst doch jetzt erstmal lernen, wie andere das machen mit dem Reichweitenaufbau. Habe mir dann ganz viele Notizen gemacht, wenn mir links und rechts was begegnet ist von anderen Formaten. Und aus dieser Arbeit ist sozusagen unbewusst das nächste Projekt erwachsen. Das ist dann St. Audio geworden, weil ich irgendwann nämlich angefangen habe, diese Tipps zu veröffentlichen und gesagt habe, Mensch, da sind doch jetzt irgendwie 50 Dinge, mit denen man, die ich erkannt habe, wie andere Podcasts wachsen. Und dann habe ich aber nochmal das Glück gehabt, mich für eine Förderung da beworben und ausgewählt worden zu sein, die es mir beim MIZ Babelsberg, Medieninnovationszentrum Babelsberg, die es mir ermöglicht hat, aus der Methodensammlung eine Webseite zu bauen mit einer kleinen KI dahinter, die lernt, wann welche Methode in welcher Wachstumsphase besonders wirksam ist. Und da hat es dann wirklich angefangen für mich wieder Spaß zu machen, als jemand, der Projekte liebt und der dann auch gerne sein Wissen mit anderen teilt. Gibt es jetzt St. Audio, wo man eben erfährt, wie das mit dem Wachstum eigentlich für einen selber klappen kann. Und inzwischen ist die Methodensammlung auf über 150 Tipps angewachsen und da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
Ja, und ich stelle ja eigentlich meistens fest, dass die meisten, die einen Podcast machen, zu 95% nur in diesem Produkt, also in dem Podcast selbst sind und nur irgendwie 5% ihrer Zeit aufwenden, um das zu vermarkten. Wenn man Glück hat, gibt's nochmal einen LinkedIn-Post. Ich kenne aber auch viele, die echt coole Podcasts machen und die gar nichts darüber schreiben. Und ich finde das immer sehr schade, weil die Welt muss es ja auch erstmal erfahren. Es gibt natürlich die, die es abonniert haben, aber die allermeisten kennen den Podcast ja auch einfach noch gar nicht. Deswegen ist es mir eigentlich immer wichtig, das auch gut zu erzählen, auf möglichst verschiedenen Kanälen.
Ich sage immer, idealerweise wendet man genauso viel Zeit und Ressourcen auf für die Distribution, wie man es dann eben längst für die Produktion tut. Und de facto gibt es eine Erhebung, dass es ungefähr ein Verhältnis 1:2 stattfindet. Also man wendet ungefähr 3 bis 4 Stunden für die Distribution auf, während man dann eben 6 bis 8 Stunden für die Produktion sozusagen investiert. Und das ist so der Durchschnitt. Und wenn man es aber schafft, dieses Verhältnis ein bisschen einander anzugleichen, und je mehr man macht, desto mehr kann halt auch funktionieren, ne? Bei der Distribution ist es ganz viel, ich will nicht sagen ein Gamble, aber ein Experimentieren, ja, dass man weiß noch nicht, was Anklang findet und welche Maßnahme dann irgendwie diesen schönen Wachstumspegel zeigt, den wir alle sehen wollen. Und deswegen Experimentier-Mindset ist da an der Stelle das A und O.
Ja, ich glaube natürlich, dass es wichtig ist, dann auch zu messen in irgendeiner Form oder zu wiegen, was bringt's, wenn man schon Dinge ausprobiert. Ich habe übrigens auch einen Tipp von dir schon mal übernommen und habe das in die E-Mail-Signatur reingebracht. Schön. Ist ja schnell gemacht.
Ja.
Und verlinke da also den New Work Chat Podcast. Weiß nur leider nicht, wie viele Leute kommen über die Signatur jetzt zum Podcast.
Du könntest ja allein diesen Link schon tracken lassen, weißt du, dass du
Stimmt.
irgendwie was dran klemmst, eine Weiterleitung, wo das sozusagen mitgezählt würde. Aber du hast natürlich recht, am Ende ist es ganz viel irgendwie Stochern im Dunkeln rumtasten, was wirklich
Touchpoints.
Wirkt. Ja, aber wenn was einen Ausschlag gibt in deinen Kurven, dann wirst du wissen, was du getan hast. Oder wirst zumindest in der Lage sein, das herauszufinden. Man kann halt bei seinem Podcast-Hosting-Provider so ein bisschen diese Analytics nachvollziehen. Ne? Das sind manchmal sehr präzise, manchmal hochgerechnete Werte, aber in jedem Fall gibt es einem ein Gefühl dafür, wo steht man. Und dann gibt es halt Methoden, die über einen längeren Zeitraum für dich wirken können, wo du auch besagten Quick-Win relativ schnell umsetzen kannst. Und bei den Quick Wins ist es halt so, viel hilft viel. Ne? Je mehr dieser Häkchen du abhakst, desto besser. Da kann man zum Beispiel auch einfach sagen, hast du schon mal probiert, dein Format bei Apple Podcast oder Spotify für ein Feature einzureichen und sozusagen vorzuschlagen für eine redaktionelle Empfehlung auf den Plattformen? Ne? Das ist auch ein einmaliger Vorgang und den kann man am besten anwenden, wenn man irgendwie so ein Highlight plant, einen größeren Kommunikationsanlass rund in den Podcast, wenn es den gibt, und dann so 2 Wochen vorher dieses Formular auszufüllen. Das sind öffentlich verfügbare Formulare, die man einfach ausfüllen kann. Und da sitzen hinten wirklich deutschsprachige Teams, auch wenn es englischsprachige Formulare sind, die das dann auswerten und wöchentlich quasi ja redaktionelle Tipps geben für Apple Podcasts und Spotify.
Ja, und du begleitest ja nicht nur Podcaster und Podcasterinnen, die schon unterwegs sind, so wie ich, sondern auch diejenigen, die starten wollen oder gerade gestartet sind. Da würde mich mal interessieren, was sind denn so die größten Fehler von denen, die starten oder die beim Anfang überhaupt gemacht werden?
Große Fehler, würde ich sagen, ist es einfach nur aus sich heraus zu denken, dieses, was ich schon immer machen wollte, oder aber wenn man sozusagen keine Audience hat, die man damit begeistert, dann ist das schon mal sehr falsch gedacht. Was haben wir noch für Fehler? ich würde sagen, so dieses ganze zu viel auf die technische Qualität achten, während der Inhalt zu kurz kommt oder so der die Begeisterung für die eigenen Themen ist auch nicht angeraten. Ich finde, sowas wie Technik kann man so along the way immer noch verbessern, aber ganz oft empfinde ich das so wie bei Leute, die irgendwie anfangen, keine Ahnung, laufen zu gehen, die sich erstmal so das Sportset, ja, mit Thermounterwäsche und Laufschuhen und Armbanduhr und Tracker und sonst sowas zulegen. Ist es auch beim Podcasten so, dass man erstmal ganz viel machen kann, ohne dass man irgendwas gemacht hat, ja. Und da bin ich dann aber großer Fan von, lieber das auszuprobieren und während man läuft, quasi sich weiterzuentwickeln. Das ist vielleicht die Analogie, die ich dort wählen würde.
Ja, und dann sieht man mittlerweile auf Instagram und TikTok überall Leute mit Mikrofonen in der Hand, so podcast-mäßige Mikrofone. Manchmal weiß ich nicht, soll das überhaupt ein Podcast sein oder wollen die einfach nur nochmal ihre Stimme hören auf dem Kopfhörer oder soll es cool aussehen? Keine Ahnung. Aber was auch immer sie da so tun, wichtig ist für mich die Frage, was ist das Ziel und erreicht man das Ziel dadurch? Und da sind wir dann auch nochmal beim Produkt selber, also beim Podcasting. Was würdest du sagen, was sind so wichtige Dinge, die man beachten sollte, wenn man das eigene Produkt, also den Podcast, baut?
Also ganz klassisch würde ich sagen, was ermöglicht dann eigentlich den, oder warum sollten die Leute über dein Format sprechen und es anderen weiterempfehlen? Weil dieses Podcast weiterempfohlen bekommen ist somit unter der zweitgrößte Wachstumshebel, den wir haben, dass Hörerinnen, die du schon erreicht hast, als Fürsprecherin auftreten und das sozusagen, weil die sind ja natürlich in einer Bubble immer, ne? Und Leute kennen Leute und sind am ehesten nah dran an deiner Kernzielgruppe, wenn du erstmal einen erreicht hast. Und was kannst du denen mit an die Hand geben, damit dein Format irgendwie für sie gut dastehen lässt? Ja, das ist ganz, ganz blöd gesprochen. Kannst du denen vielleicht eine PDF-Zusammenfassung deiner Folge ganz einfach als Download bereitstellen, die sie bei sich in der Company teilen können, um so die Learnings aus dieser oder jener Folge einfach sozusagen direkt mit ins Team zu geben? Oder wie kann man es einfach schaffen, dass man die Leute gut dastehen lässt, die deine Hörerinnen sind? So. Und da gibt's ganz viele unterschiedliche Antworten drauf. Wenn wir dann überlegen, Workshop machen, dann, ne, dann kannst du dir vorstellen, dass eine ganze bunte Wand mit Post-its entsteht. Und dann muss man im Grunde sich dann nur einer großen Vielfalt bedienen, weil wir kommen alle auf ganz viele Ideen, wenn wir erstmal anfangen, darüber nachzudenken.
Und wie siehst du so die Corporate Podcasts? Immer mehr Unternehmen überlegen ja, ob sie einen Podcast machen. Für die interne Kommunikation geht das ganz gut. Nach außen kann man es auch machen. Was erlebst du da so?
Ich finde es total spannend, wie viel Mühe sich Unternehmen dort geben. Und ich glaube auch dran, wenn sie sozusagen dranbleiben und das wirklich ernsthaft betreiben, dann steckt da so viel Potenzial drin. Podcasts, und das muss man wissen, sind erstmal kein Reichweitenmedium, das aus sich aus schnell und so wächst. Und das sind, würde ich sagen, das sind dann eher so die besagten Instagram und YouTube und TikTok-Kanäle, die mit dem Interest-Feed quasi, wenn man was reinschickt in die Plattform, dann wird der Inhalt vermeintlich solche Zielgruppen erreichen, die ein Interesse haben könnten an den Inhalten, weil die eben das besagte Klickverhalten schon gezeigt haben. So sind Podcasts nicht. Du musst wissen, dass es diesen Podcast gibt. Wenn du nur sendest, weiß erstmal noch niemand davon, weil es diesen Empfehlungsalgorithmus nicht gibt, ne? Dass deine Folge, dein Format jemanden erreicht, wie auf Social Media. Dagegen, wenn du erstmal Leute hast, die dir zuhören, dann ist das halt ein sogenanntes Relationship-Building-Medium. Also es verstärkt und vertieft die Beziehungen zu den Personen hinterm Mikrofon, weil man Leute ganz nah an sich ranlässt, ne? Wir sind alle ganz dicht in den Ohren unserer Hörerinnen und ganz nah am Kopf. Wir können Leute zum Denken und Handeln bewegen. Und das ist natürlich genau solche Effekte, die man auch haben möchte, als Organisation, als Storytellerin. Und im Grunde will ich damit sagen, man muss dranbleiben, man sollte ein Commitment haben, das mindestens für ein Jahr, für eine längere Zeit mal auszuprobieren. Und man sollte sich auch nicht davor zurückscheuen, als Marke vielleicht auch ein bisschen zurückzutreten und die Stimme, die man dort installiert, also der Moderator, Moderatorin, den oder die ins Zentrum zu rücken, könnte an der Stelle Erfolgsfaktor sein, weil man immer persönliche Beziehungen herstellt, weil man Menschen zuhören will und nicht Marken, ja. Und wenn man dann das vielleicht auch noch schafft, dass diese Person wie so ein Corporate Influencer, Influencerin für die Themen installiert wird, für die Themen steht und man denen auch folgen kann auf LinkedIn, auf Insta und man folgt dann eben nicht mehr einer gesichtslosen Marke, sondern einem Menschen, den man halt, wo man wirklich eine Vertrauensebene aufbauen kann. Und da spielen Podcasts halt extrem ihre Stärke aus.
Das heißt, wenn man zu der Stimme, zu der Person keine positive Beziehung aufbaut, dann wird es grundsätzlich schwierig mit dem Podcast, oder?
Ja. Wenn das immer nur alles so Vanilla ist und man auch nicht, also es geht nicht um Anecken, aber es geht darum, Identifikationspotenzial herzustellen und einfach eben diese besagte Begeisterung dann vielleicht einfach zu personalisieren, zu personifizieren. Das könnte dann dort ein Schlüssel sein.
Und das Problem ist ja, dass Unternehmen immer glänzen wollen und natürlich in jeglicher Kommunikation nach außen immer nur die Erfolge betonen und das Tolle und bloß nichts Schwieriges, bloß nichts, wo man Sand im Getriebe war, obwohl ich gerade beim Podcasting ja das interessant finde, wenn sich mal jemand verhaspelt. Ich werde dann auch immer gefragt, kann man das rausschneiden? Dann sage ich mal, ja, könnten wir, wäre kein Problem, aber vielleicht lässt man es auch mal drin, weil das ist authentisch und das mögen wir doch eigentlich.
Ich denke da mehr und mehr drüber nach, gerade in Zeiten von KI. Da werden ja, also hast du schon mal diese Notebook-LLM-Beispiele gehört, wo sich die zwei synthetischen Stimmen miteinander unterhalten? Die bauen.
Ja, stell's auch gerne mal vor, für die, die es nicht kennen.
Ja, das ist im Grunde ein Google-Experimentier, Applikation, wo man Inhalte reinladen kann und dort Zusammenfassungen erstellt werden, aber eben auch als ein Podcast-Gespräch, 10 bis 15 Minuten, wo sich zwei Stimmen darüber unterhalten und quasi die Inhalte hörbar machen, im Gespräch miteinander entwickeln und sich gegenseitig vorstellen. Und das ist eine ganz tolle Art und Weise, erstmal die Zugänglichmachung von bisher nicht als Audioformat existenten Inhalten so zu feiern. Aber es ist halt auch ein, oh Gott, wie sagt man das? Also die ahmen ja ein menschliches, natürliches Gespräch nach mit allerhand. Oh wow, is that true? Und weißt du, so diese ganzen Effekte, die man ja dann hat, auch Realisierungseffekte. Was bei uns aber darauf, den Bogen will ich kurz noch schlagen, wenn wir miteinander sprechen und Fehler zulassen und so echte authentische Reaktionen dann auch quasi erlauben, das muss es doch sein, was uns auch langfristig von vermeintlich perfekten oder glattgeschliffenen KI-Inhalten unterscheidet, ne? Auch wenn die auch versuchen, jetzt Fehler, Denkpausen und Verhaspler drin zu lassen, weil sie ja auch erkennen, dass man menschlich klingende Stimmen noch besser findet als Zuhörerin, so muss es auch uns als Creator eigentlich darum gehen, diese Menschlichkeit immer wieder nach vorne zu stellen. Vielleicht gar nicht unbedingt KI-Inhalte zu labeln, sondern Inhalte zu labeln, die noch handgemacht sind. Ja, kann ja auch der Unterschied sein. Dieser Podcast ist übrigens echt aufgenommen, so das Label draufzusetzen auf unsere Produktion.
So, und wenn die Technologie jetzt weiter voranschreitet, deine Stimme können wir jetzt schon klonen, aber dann gibt es vielleicht auch Software, die aus Texten von dir, vielleicht Newsletter, die du schreibst, Podcast-Folgen kreiert mit deiner Stimme. Jetzt könnte man sagen, das nimmt einem Arbeit ab, aber das bist ja gar nicht mehr du. Also wie siehst du das? Ist das ein Problem?
Ich glaube, es ist in erster Linie eine Chance, weil man Inhalte für eine Zielgruppe aufbereiten kann, die besonders gerne sich über Audio eben bespielen, bespaßen, berieseln lassen möchte. Es kann aber zum Problem werden, wenn man dann die Fülle an Inhalten betrachtet, die da auf einmal um unsere Aufmerksamkeit wieder buhlen. Und genauso wie KI quasi das Internet vollschwemmt mit sogenannten suchmaschinenoptimierten Webseiten und Texten, kann es halt auch im Podcasting dann so sein, dass man eben mit noch mehr Konkurrenz das zu tun hat. Es gibt erste Podcaster, fast längst kein Mensch mehr irgendwo im Produktionsprozess an, sondern die KI sucht sich die Inhalte zu einem festgelegten Thema, produziert die Folgen und lädt sie hoch. Also das gibt selbst in Deutschland schon solche Produktionsfirmen, die dort irgendwie Pionierarbeit leisten. Die Frage ist, wollen wir das? Und ich möchte sagen, als Marke, als jemand, der sich irgendwie positionieren will, kann es nicht unser Anspruch sein, das aus der Hand zu geben, weißt du? Diese Art von Darstellung oder Inszenierung, auch wenn man sie ja irgendwie authentisch nahbar machen will, wenn man es aus der Hand gibt, dann gibt man ja auch irgendwie so die Richtung aus, in die man sich weiterentwickeln will. Und
das heißt, du würdest auch ungern Texte lesen, die von KI generiert sind?
Naja, ich sehe den Mehrwert davon, dass man mir Sachen aufbereitet und dann schnell einen einfachen Zugang herstellt. Aber aus der Macherin-Perspektive würde ich sagen, was unterscheidet mich denn von jeder anderen Marke auf der Welt, die genau dasselbe machen könnte? Wo ist das der USP, das Unterscheidungsmerkmal? Und das steckt nicht in der KI.
Genau, denn es ist ja eigentlich nur die Frage, wie man KI nutzt. Man kann das sehr kreativ tun, man kann tolle Dinge tun, man kann aber auch sehr auf der Stelle treten.
Ja, und das ist auch ein großes Spektrum, wo wir uns bewegen und wo es keine einfachen, eindeutigen Antworten gibt. Plus ich würde sagen, die KI hilft uns nicht dabei, unser eigenes Profil zu schärfen und unsere Unterscheidbarkeit zu stärken.
Ja, ich sehe KI ja auch wirklich als Toolbox und wer weiß, vielleicht ist so ein smarter Assistent irgendwann ein Co-Moderator in einem Podcast. Ich glaube, das können wir uns noch nicht so gut vorstellen, aber möglich ist das alles. Wahrscheinlich passiert nächstes Jahr schon viel. Was sind denn so Podcasts, die du gerne hörst, die dich begeistern, als jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Podcasts zu hören?
Ach, also ich höre ja auch nur, was mich wirklich interessiert. Ich bin Marketing Tech interessiert, höre dort irgendwie den Pivot Podcast, Kara Swisher, Scott Galloway. Das sind immer auf der einen Seite Lacher, viele Aha-Erlebnisse, aber eben auch immer so Zugänge in Politik und Tech, wo man einfach sagt, die führen spannende Gespräche.
Ja, ist ein schönes Beispiel. Lass gerne mal kurz über den Pivot-Podcast reden. Kara Swisher, Scott Galloway. Ich habe die ja mal live in Hamburg auf der OMR gesehen.
Oh, auf der Bühne ist noch mal ganz, da kommen aber ganz viele andere Sachen rüber, ne? So.
Und was ja bei diesem Podcast für mich so interessant ist, ist diese Lockerheit von Kara und Scott, aber gleichzeitig auch dieses Hochprofessionelle, dieses immer up-to-date auf die Sekunde super informiert sein, zu allen Trends auch den Überblick haben, Einschätzungen machen können. Okay, die beiden haben eine super Erfahrung, Jahre und Jahrzehnte lang. Aber diesen Mix, das Lockere, Spontane, Flexible, auch mit Humor und dann dieses Professionelle, das kriegen in Deutschland nicht viele hin, finde ich.
Also die Lockerheit kommt, glaube ich, durch die Erfahrung, dass die halt schon, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt dabei sind, auch in der Szene bekannt und so weiter. Und die Professionalität kommt durch die Vorbereitung. Da bin ich fest von überzeugt. Der Scott Galloway lässt ab und zu durchblicken, dass er sich für jede Folge mit seinem Team vorbereitet. Was sind Insights, die wir mitgeben können? Die sind recherchiert. Da sitzen für ihn halt wirklich 2-3 Leute und geben ihm sozusagen sein Skript oder seinen Input, den er dort vortragen kann, der ihn in gutem Licht dastehen lässt. Ich glaube, natürlich macht es einen Unterschied, wenn man inhaltlich stark ist und wenn man wie die beiden dann auch noch das sympathisch macht mit Scott, mit seinen keine Ahnung, Dad-Jokes die ganze Zeit, grenzwertig mitunter. Aber genau das unterscheidet ihn ja dann auch wieder von allen anderen und Kara, die sich für so viele Themen stark macht oder die halt auch kein Blatt vor den Mund nimmt, ne, die Leute angeht. Ja,
die schon Steve Jobs sogar schon kritisiert
voll,
hat. Ne?
Voll. Und die, von der würde jeder auf den Deckel kriegen, der ethisch nicht korrekt ist. Und das glaubt man denen. Also ganz, ganz toll, wie die das machen.
Und ist auch wieder ein Tandem-Podcast. Das scheint auch ein erfolgsversprechendes Format zu sein. Wir sehen ja auch in Deutschland, viele der erfolgreichsten Podcasts sind auch Tandem-Podcasts. Fest und Flauschig, Lanz und Brecht, Gemischtes Hack sind viele Podcasts, die durch eine Abwechslung erfolgreich sind am Ende.
Ja, und wenn man es dann noch hinkriegt, in diesem Duo ein bisschen unterschiedliche Einstellungen zum Leben oder unterschiedliche Backgrounds mitzubringen, dann ist das halt auch sehr erfrischend, ne? Wenn die sich nicht gegenseitig immer nur bestätigen oder beklatschen, dann das macht schon auch was, ja.
Was hast du noch so für interessante Beispiele? Gibt ja auch so kleine Mini-Podcast-Serien, die nur so 5, 6, 7 Folgen gehen. Da sind zuletzt auch schöne Sachen entstanden. Gibt's da so ein paar, die dir auch gefallen?
Ja, voll. Also ich darf mit so vielen Teams zusammenarbeiten, da möchte ich vielleicht auch einfach mal nur 1, 2 hervorheben. Eins davon heißt Verbittert Talentlos. Susanne Laser, die einen feministischen Podcast macht und auch in der Zusammenarbeit mit mir erkannt hat, dass sie auf der einen Seite viel weniger machen muss, um auf der anderen Seite viel mehr zu erreichen. Und sie hat dieses Format mit so viel Liebe gestartet und gestaltet und hat sich aber ein Bein ausgerissen, das auf Social Media zu begleiten und diese nächsten Folgen quasi immer wieder zu begleiten und auszuwerten, während wir dann eigentlich erkannt haben, dass sie ja nur das mit den Leuten teilen müsste, was sie längst in der Vorbereitung auf die nächsten Folgen macht. Also quasi mehr in der Vorschau zu arbeiten als in der Rückschau. Und seitdem sie das macht, funktioniert, also fällt es ihr leichter, sozusagen zu kommunizieren. Und am Ende teilt sie halt mehr und mehr jetzt, was die Leute erwartet, um Vorfreude zu erzeugen, als das, was sie schon kennen. Also die Folgen, die neu rauskommen, die hören sie sich ja dann eh an. Und das hat bei ihr ganz viel auch geändert, so in der eigentlichen Arbeit am Format. Und dann darf ich noch mit Bastian Schröder von Viel Schönes dabei, ein Gesellschafts- und Wissenschaftspodcast, der ganz tolle Reportagen und Porträts von Menschen zeichnet, arbeiten. Und das ist einfach so, ach, so viel Liebe, wie er dort in die Recherchen steckt und Menschen auch wirklich über langen, langen Zeitraum begleitet. Mitunter eine Geschichte, die er jetzt schon seit über anderthalb Jahren produziert, wo er eine Hürdenläuferin dabei begleitet, wie sie sich versucht, für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren und was da so für eine Selbstaufopferung drinsteckt, auf der einen Seite bei seiner Protagonistin, aber dann auch bei ihm. Ja, diese Geschichten dann über so einen langen Zeitraum auch akustisch festzuhalten und dort Lebens- und Meilensteine quasi mitzunehmen. Und da ist dann halt so die Frage, wie kann man sowas eigentlich vielleicht nicht nur in seinem eigenen Format, sondern auch in andere Formate transportieren und nicht nur bei sich stattfinden lassen, sondern auch quasi in Kooperationen zu denken mit anderen Podcasts. Und da kann man sich natürlich ganz bewusst auch immer wieder ins Gespräch bringen und so solche Geschichten dann auch anderen Podcasts vorschlagen, wo man dann halt einfach sagen kann, other people's audiences auf sich aufmerksam zu machen, ist halt auch ein riesig großer Hebel, weil da sind dann auf einmal Audio-Podcast-interessierte Menschen, die sind längst mit dem Medium vertraut. Ja, man kämpft nicht gegen Windmühlen und muss Leute von Social auf Podcast rüberziehen, sondern von Podcast zu konvertieren, ist halt auch nochmal viel leichter und den dann so in Interviews zu schicken und zu inspirieren, wo er auch mit seinen Themen stattfinden kann, ist dann halt auch wieder ein schöner Hebel, eine schöne Mechanik.
Und da sind wir schon mittendrin bei den Hebeln und Hacks und Tricks und Tipps. Da sind wir natürlich schon auch noch gespannt, was du da heute so teilen kannst, ja. Denn du sammelst die ja gewissermaßen und stellst ja. Sie auch noch zur Verfügung. Ich glaube, manchmal sind es auch echt so Kleinigkeiten, die man so fast vor der Nase hat, auf die man gar nicht so kommt. Man muss ja gar nicht immer so ganz große Dinge denken, so an große Kooperationen, aber vielleicht fallen einem da schon Sachen ein.
Insbesondere das mit den Kooperationen, da kann man einfach mit einer Liste anfangen und sich mal 50 Traum-Kollaborationspartnerinnen aufschreiben. Das können Podcasterinnen sein, aber auch andere Medien, vielleicht Multiplikatorinnen, Leute, die einen selber irgendwie, wo man sagen würde, das sind Idole von einem, die mal auf eine Liste zu bringen. Das ist so eine schöne Nachmittagsaufgabe und durchzupriorisieren, also nach, oder nicht priorisieren, sondern vielleicht nach Reichweite, ja. Also, dass man die nach oben stellt, die ganz viele Leute erreichen können und dann ganz bewusst die Liste von unten anfängt abzuarbeiten. Und ein Schlüssel zum Erfolg ist halt auch immer, Methoden zu systematisieren. Und hier wäre jetzt die Systematik, dass man sich vornimmt, jede Woche 5 Menschen oder Publikationen davon anzuschreiben und diese Art der Aufgabensystematik in seinem Kalender festzuhalten und zu sagen, diese 5 E-Mails, die schreibe ich jeden Dienstag um 13 Uhr nach meiner Mittagspause oder davor, keine Ahnung. Und weil das ist etwas, wenn es im Kalender steht, passiert es auch, das kennen vielleicht ganz viele, was einem dabei hilft, dass die Dinge wirklich umgesetzt werden. Und Systematiken finden hinter den Aufgaben ist, glaube ich, ein ganz wesentliche Kompetenz, die man in seiner Distribution lernen kann. Ja.
Ich glaube, wichtig ist, dass man auch klar hat für sich, wen möchte ich erreichen mit dem Podcast? Ja. Also wie positioniere ich mich mit diesem Format? Auch als Absender, ich brauche ja keine ewig lange Strategie, aber zumindest sollte ich mich schon auf irgendwie Leute fokussieren. Und das nicht einfach so rausgeben, mal gucken, wer das hört. Es wäre schon gut, wenn man da eine Idee hat. Ich wurde vor Ewigkeiten mal von Xing, also von der New Work SE, gefragt, ob ich mich mit dem New Work Chat Podcast nicht mal bewerben wollen würde für den New Work Award. Ich dachte, cool, klar, gerne. und habe dann erstmal gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, das auf den Punkt zu bringen, was das sein soll, für wen das was sein soll. Aber ich glaube schon, das lohnt sich. Aber man kriegt es vielleicht alleine nicht so gut hin. Da muss man vielleicht mit jemandem von außen mal Ping-Pong spielen und zusammenarbeiten. Da kommst du ja dann auch gerne ins Spiel, ne?
Ach, du sprichst mir aus dem Herzen. Im Grunde gibt's, ich wollte sagen, diese Formatfindung, die ist natürlich ganz zentral, aber die ist ja nie abgeschlossen, ne? Auch so ein Format kann sich weiterentwickeln. Und ich empfehle den Leuten gerne, einfach eine fortlaufende Umfrage laufen zu lassen, wo man sagen kann, die findet einfach so ihren Platz in den Shownotes. Und das kann man ehrlicherweise auf alle möglichen Formate übertragen. Das muss nicht für Podcast spezifisch sein. Aber ein Rückkanal zu eröffnen und zu sagen, ihr könnt mir hier Feedback geben zu meinen Folgen, zum Format, und ich entwickle das auf Basis dessen weiter, was hier zurückkommt. Man muss das nicht in jeder Folge thematisieren, sondern man kann einfach sagen, hey, ich habe wieder eine Änderung vorgenommen auf Basis dessen, was in der Umfrage reinkam. Den Leuten auch so mitzuteilen, dass es auf Basis dessen passiert ist, ist auch schön, um sie sozusagen zu bestätigen, dass es auch wirklich sinnhaft ist, dort sich einzutragen. Und da kann man dann einfach fragen, was einen interessiert. Also was für andere Formate, Podcasts konsumiert ihr? Das ist dann interessant, um vielleicht in Kooperationen zu denken, auch in diese Formate mal zu gehen. B, kann man fragen, was für eine Rubrik in meinem Podcast, auf was für eine Rubrik würdet ihr eigentlich ungern verzichten wollen? Ja, wenn man den Leuten was wegnimmt, dann ist so die Emotion sehr stark. Und dann würden sie womöglich sagen eben, ach krass, das ist so ein Grund für mich einzuschalten, ne? Wenn ich diese und jene...
Rubriken sind ja eh total unterschätzt, finde ich.
Ja, voll. Und da kann man so viel Insights erheben durch so eine Umfrage. Und man kann die dann quasi in der Gesamtheit auswerten. Was ist so im letzten Jahr in dieser Umfrage reingekommen oder halt nur im Zeitraum der letzten, keine Ahnung, 30 bis 90 Tage, weil man dann eben spezifisch natürlich sieht, wenn man Änderungen vorgenommen hat, das ist dann eher der kürzere Erfassungszeitraum, dass man dort eben aktuellere Learnings dann draus ziehen kann. Und da ist noch sehr viel Musik drin, ja. Ich habe noch einen Tipp, willst du den auch noch?
Ja, letzten, klar. Ja? Hau raus.
Hast du schon mal von Dynamic Ads gehört im Podcast-Umfeld?
Nee, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt.
Also das sind im Grunde Marker, die man setzt entlang seiner Folge, wo Werbung eingespielt werden soll. Und das macht man in der Regel natürlich nach außen hin für die Vermarktung, wenn man seinen Podcast monetarisiert und wenn man dort Clips quasi einspielen will von außen, von Werbetreibenden. Aber diese Dynamic Ads, die kann man auch für sich selber nutzen. Also man stelle sich vor, dass so ein einmal veröffentlichter Podcast immer wieder mit aktuellen Infos von sich, aus der Organisation, aus was auch immer, Trends, was man auch immer Aktuelles noch setzen will, befüllt und aktualisiert werden könnte. Sprich, dein ganzes Archiv von 100 bis 500 Folgen, was ja irgendwann da ist, wenn es gut läuft, könnte einfach fortlaufend mit aktuellen Infos nochmal belegt werden. Und das ist quasi wie Werbung für sich selber zu machen, wenn man so will, für aktuelle Formate, Projekte, Events, Produkte und Services. Und das empfehle ich eigentlich allen, die so wirklich langfristig denken, weil man immer wieder das Aktuelle auch ins alte, abgesendete sozusagen reinholen kann.
Das ist ja auch ein toller Tipp, den du schon mal an anderer Stelle gegeben hast, dass man einfach auch die Episoden, die man veröffentlicht hat, doch viel mehr nutzen kann, dass man das wie einen Schatz betrachten könnte, Voll. Auf dem man da noch sitzt. Und dass man nicht nur von Woche zu Woche denkt, von Folge zu Folge, sondern auch einfach, dass man aufbereitet, sammelt, zur Verfügung stellt.
Ist oft so viel da. Ja, man stelle sich vor, wie kann man eigentlich auf seiner eigenen Webseite die Zugänge zum eigenen Folgenarchiv noch besser zur Schau stellen? Und da entstehen auf einmal ganz interessante rote Fäden von Folge 3 zu 27 zu 65. Ja, dass man sagt, ihr selbst als Macherin erkennt doch am besten, in welcher Reihenfolge oder wie die Dinge zueinander stehen. Ihr müsst den Leuten aber den Weg dahin weisen. Und dann kann man halt sich einfach vorstellen, dass man so eine eigene Playlist zu einem Oberthema kreiert und als quasi zum Durchhören bereitstellt und andere Zugänge bereitstellt, als es nur eben der lineare Feed ermöglicht, wenn wir unsere Folgen quasi Woche für Woche veröffentlichen.
Ja, so wie die wahre Reihenfolge, wie man angeblich Star Wars schauen müsste. Ja, ist die Frage, wie man es denn mal richtig hört. Aber lass uns auch nochmal über Statistiken sprechen. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Gerade für die schon unterwegs sind, die sich das wahrscheinlich auch regelmäßig anschauen, so wie ich. die vielleicht auch Werbepartner haben und dann auch zeigen wollen, wie oft die Folgen gehört werden. Da gibt es ja so unterschiedliche Statistik, na, ich weiß nicht, Philosophien, aber zumindest unterschiedliche Arten, sie zu interpretieren mindestens. Du hast Spotify, du hast Apple Podcast, die das teilweise ein bisschen anders aufdröseln. Und dann, ja, wie siehst du das?
Oh, ich fürchte fast, der gute Überblick kommt durch die Zuarbeit, die man selber noch reinsteckt, indem man Werte miteinander vergleicht, in Bezug zueinander setzt, die noch nicht quasi dir so per se ausgegeben werden. Also je nach Plattform, wo du hostest, kriegst du auf jeden Fall immer Werte raus, wie deine Episoden-Downloads oder deine Abonnentinnenzahlen. Ich persönlich schaue gerne auf die Abonnentinnenzahlen, weil die eher quasi eine Linearität, einen Wachstumsgraphen darstellen, während Episodenabrufe stark schwankend sind. Ne? Du hast dann mal ein Thema, was quasi resoniert und mal eins, was nicht so resoniert. Und die Abonnentinnen sind aber sozusagen dein Reichweitenpotenzial. Und das ist für mich etwas, was sehr interessant ist, ja. Und dann kann man noch sagen, die Durchhörquote, da kommt man hin, wenn man auf Episodenebene schaut, wie lange sind die Menschen eigentlich dran geblieben? Und auch da erfassen Apple und Spotify leider getrennt voneinander Durchhörquoten. Bisschen mühselig, die übereinander zu legen, aber total wertvoll, wenn man sich vorstellt, wie viele von meinen Hörerinnen bleiben eigentlich bis zum Ende dran? Und dann geht's gar nicht mal so sehr darum, das Ende, also die 100%-Marke ins Auge zu fassen, sondern vielleicht so die Dreiviertel-Marke. Drei Viertel einer Folge, da kann man schon von ausgehen, dass da so langsam die eigentliche Wertschöpfung des Inhalts so ein bisschen abgeschlossen ist. Am Ende kommt dann nochmal so Zusammenfassung oder Abmoderation. Ne? Aber wenn man so sagt, drei Viertel einer Folge als Zeitpunkt der Erfassung, ne, meiner Durchhörquote, das ist ein sehr, sehr interessanter Wert. Und da werden dann auf einmal auch Folgen wieder miteinander vergleichbar, die sonst thematisch nicht sozusagen nicht so leicht vergleichbar sind. Ne? Aber eine Durchhörquote zeigt dann doch sehr stark so das Interesse an deinem Format.
Ja. Was ist denn zur Länge zu sagen? Wie lange ist denn so ein guter Podcast?
So lang wie nötig, so kurz wie möglich.
Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Formate, ne? Zeit, alles gesagt, ja. Da kannst du dann stundenlang Podcast hören. Da erinnere ich mich an eine schöne Folge mit Günther Jauch mal. Es gibt diese kurzen Snackable-Formate, News-Formate, 10-Minuten-Podcasts. Kannst du dazu noch irgendwas teilen? Gibt es da Studien, Erfahrungswerte zur Länge?
Ja, ich kann sagen, dass es gibt so ganz blöde Durchschnittswerte, die eigentlich keinem so richtig was bringen. Also die meisten Podcasts, die so veröffentlicht werden, die sind 20 bis 40 Minuten lang. Ne? Das ist quasi irgendwie so ein ganz okayer Standard, wenn man sich in dem bewegt. Aber de facto ist es so, dass jede Audience auch Gewohnheiten ausbildet, wenn sie sich mit einem Format beschäftigt. Denn je intellektuell intensiver dein Format ist, das wirkt sozusagen auf die Nebentätigkeiten, die du währenddessen machen kannst, wenn du den Podcast hörst. Also du kannst quasi irgendwie in Bewegung sein, Sport machen, zur Arbeit fahren, wenn du etwas intellektuell Anspruchsvolles hörst, aber du kannst nicht mehr so gut, keine Ahnung, Bad und Küche putzen dabei, weil du sozusagen auch noch überlegen, also da weißt du, da musst du sozusagen mehr in dem Moment oder parallel zur Arbeit, ja, wenn du, manche Leute hören das ja, während sie tatsächlich am Schreibtisch sitzen und arbeiten und das gibt so ein Ungleichverhältnis. Du musst oder du wirst quasi mit deinem Format immer nur in solchen Nutzungssituationen ankommen, wo es intellektuell quasi möglich ist, dir zu folgen. Und das kann man halt auch so ein bisschen vielleicht in seinem Storytelling befeuern. Man kann ja der Podcast sein und werden, dem man sich anmacht, wenn man auf dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ja. Und das so zu spezifizieren, da steckt halt auch total was drin, ne?
Ja, lass uns zum Abschluss nochmal über die Zukunft reden. Du hast ja ein Crowdfunding gestartet, also Sankt Audio sucht
ja, sehr aufregend.
Denkende, Mitmachende, Mithelfende und die können dann auch davon profitieren. Vielleicht erklärst du uns mal, was es damit auf sich hat. Und ja, zum Thema Crowdfunding kann ich ja auch sagen, dass das echt eine gute Idee ist, wenn man was auf die Beine stellen will und das auch öffentlich macht, also auch den Weg zum Ziel. Wir haben ja mit den Eisbademeisters auch regelmäßig im Winter ein Crowdfunding laufen für einen guten Zweck und sammeln da Spenden. Erzähl uns doch mal, was so abgeht und was geplant ist bei Sankt Audio.
Das hilft natürlich, wenn man entsprechend des Peso-Modells seine eigenen Kanäle nach vorne stellen kann und auch für so ein Crowdfunding nutzen kann. Ne? Peso heißt Paid, Earned, Shared und Owned Media. Und sozusagen, man muss seine ganze Kommunikation immer im besten Fall auf all diesen, auf dieser Kanalvielfalt abbilden und darstellen. Und es hilft, je mehr Reichweite man natürlich mitbringt. Das kann man nicht verleugnen. Und ich bin jetzt selber in der Situation, dass ich versuche, nachdem mir 2000 Leute auf LinkedIn folgen und 1000 auf Instagram und ich ein Newsletter habe mit 300 Audio-Professionals, also weißt du, so aus dieser Situation heraus jetzt ein Crowdfunding zu stemmen, ist nicht ohne. Wir haben gesagt, für St. Audio, für mein Tool, den Wegweiser, KI-Wegweiser für Podcast-Wachstum, da haben wir natürlich auch in der Absprache mit unseren Nutzerinnen jetzt identifiziert, was eigentlich so die nächsten Ausbaustufen sind, die dort gebraucht werden, damit das Tool noch mehr so Audio-Professionals hilft. Und da ist so eins, das ich vielleicht mal ganz kurz hervorheben möchte, der sogenannte Wachstumskalender. Der hat sich schon bei mir in meinen Workshops etabliert, den gibt's nur noch nicht sozusagen als Tool zur Selbstanwendung. Und da beim Wachstumskalender, da legt man jetzt im Podcasten mal seinen Redaktions- und seinen Marketingplan übereinander. Und das ist vielleicht auch so der Tipp so für deine eigene Eisbade-Challenge. Redaktionelle Inhalte, quasi kreativer Output, den du so produzierst, und dein Marketing, sprich, worauf willst du hinwirken, welche Anlässe und Ereignisse finden auf dem Weg dorthin statt, welche Events kannst du dir zunutze machen, und das miteinander zu verzahnen ist halt wirklich total stark, und im Zweifelsfall erkennt man auch bereits, wann und wie die eigenen Ressourcen längst gebunden sind, weil man auf eine Konferenz geht, weil man hier Mitarbeiter-Retreat hat. Dann sollte man, und das ist das, was der Wachstumskalender einem dann ausspuckt, man sollte seine Reichweitenexperimente eben zu den Zeitpunkten vornehmen, wo deine Ressourcen nicht längst gebunden sind, ne? Und dort würden wir dir dann quasi Inspirationen mit an die Hand geben, welche Maßnahmen dort angeraten sind in der Zeit, wo du Zeit hast, ne? Das ist wieder so der Blick in den Kalender. Wo sind dann überhaupt noch Freiräume dafür, dass du kreativ werden kannst? Und das ist etwas, was wir bei St. Audio ganz tief ins Tool verzahnen wollen, weil wir gemerkt haben, nur das Wissen darum, was zu tun ist, reicht nicht. Wir müssen auch herausfinden, wann man dafür Zeit hat und wer es am Ende machen soll. Ja.
Ja, viel Erfolg mit all deinen Zukunftsplänen, und man bleibt auch auf dem Laufenden zwischendurch, denn du hast einen Newsletter, den du fleißig schreibst. Gib uns da gerne mal ein bisschen Einblick. Was erwartet uns da?
Ich schreibe den wöchentlichen Podcast-Text-Newsletter. Das ist so das Distribution-Playbook, wo man ganz viel Insights erfährt, wie man eigentlich wachsen kann mit seinen Audioformaten. Und ja, da teile ich mitunter auch, was ich so für eigene Erfahrungen sammle mit meinem Podcast, mit den Podcasts meiner Teams. Und genau, das ist so alles quasi. Wie sagt man, es gibt doch dieses schönen Begriff Work in Public, oder kennst du das aus der Startup-Szene? In Public. Ne, im Grunde ganz viel Transparenz herstellen und damit dann Vertrauen aufbauen. Das ist da so das Ansinnen. Ja.
Ja, cool, dass du heute da warst, David. Vielen Dank, dass du so großzügig geteilt hast, worauf es ankommt, was man berücksichtigen sollte. Ich glaube, so funktioniert ja heute auch Marketing, Educational Marketing, sagen wir so schön. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr euer Thema vermarkten wollt, dann seid großzügig auf LinkedIn oder wo auch immer ihr euch aufhaltet. Ja. Teilt das, denn das ist eine Abkürzung für andere Leute. Wenn man sich mit David beschäftigt, hat man eine Abkürzung, so oder? Es. Man spart Zeit.
So ist es, ja. Gabriel, danke für deine Fragen, für dein Interesse, und ja, wir lesen uns, ja?
Ja, wir lesen uns, und abschließend von dir noch ein letztes Wort an die Hörerschaft.
Ich möchte den Leuten mitgeben, vielleicht so das Key Learning, was ich erzielt habe bei mir in der Distributionsarbeit, ist es immer, wenige Dinge fortlaufend anzuwenden und mehr Räume offen zu lassen für vielleicht risikoreiche Experimente, deren Ausgang ungewiss ist, wo man einfach sagen kann, in der Aufmerksamkeitsökonomie, damit hat man eine Chance durchzudringen, wenn man was Neues macht, wenn man sich abseits der bekannten Pfade bewegt, und einfach Dinge auszuprobieren, Spaß am Experimentieren haben.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Dir weiterhin alles Gute, Leute. Ihr checkt das am besten aus. Alles in den Shownotes von David. Bis dahin, bis bald.
Ja, mach's gut. Sehr gerne. Bis bald, Gabriel. Ciao, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende und ich kann euch nur empfehlen, folgt David mal, alle Links zu Sankt Audio, seinem Newsletter und seiner LinkedIn-Page natürlich in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort meine Webseite gabrielrath.com, schaut gerne mal vorbei und schreibt mir, dort gibt es also natürlich das Kontaktformular, schreibt mir doch gerne mal, wie ihr den Podcast findet, also gerne her mit dem Feedback. Und wenn ihr wollt, können wir zusammenarbeiten. Kommt doch als Werbepartner an Bord, unterstützt den New Work Chat in 2025 oder bucht mich als Keynote Speaker für eure Veranstaltung. Auf jeden Fall ist einiges in der Pipeline für 2025. Wir sind ja aber auch noch gar nicht am Ende. Dieses Jahr wird noch ein bisschen was gerissen. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Wir sind noch mittendrin sozusagen. Freitag geht es dann weiter mit der nächsten Folge New Work Chat. Wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Genießt den Advent noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich. Hört einen schönen Podcast dazu. Trinkt einen kleinen Glühwein. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. Bleibt gesund und bleibt connected.